Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer.
Die Klänge der Glasharmonika sollen Wahnsinn auslösen können, sagt eine Legende aus dem 19. Jahrhundert. Das RSB geht das Risiko glatt ein und nimmt gleich zwei Werke für dieses zauberhafte Instrument ins Programm. Einmal von Mozart und einmal vom zeitgenössischen Komponisten Jörg Wiedmann, der das Konzert auch selbst dirigiert. Und weil Wiedmann glühender Mozart-Verehrer ist, gibt's gleich noch zwei der bekanntesten Mozart-Sinfonien on top, nämlich die große G-Moll und die Linzer-Sinfonie. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Muss es sein. Dieser Anfang ist so bekannt. Nicht zuletzt deswegen ist Mozarts sogenannte große G-Moll-Sinfonie ein Publikumsliebling. Mozart kommt sofort auf den Punkt. Sofort ist das Hauptthema da und sagt, worum es in dieser Musik geht. Komponiert hat er sie im Jahr 1788, wo es ihm gar nicht mal so gut ging. Mit den Engagements lief es nicht mehr so und das Geld wurde knapper. Mozart selbst schreibt in einem Brief, dass er zu dieser Zeit schwarze Tage durchlebt. Musikalisch gesehen sind wir hier auch eher auf der dunklen Seite. Dieses so prägnante Hauptthema, dieser wiederholte Halbtonschritt nach unten, ist bei genauem Hinsehen nämlich ein Seufzermotiv. Und das müssen wir auch gut im Ohr behalten. Mit dem spielt Mozart nämlich den ganzen ersten Satz hindurch. Hier besonders charmant, wie das Seufzermotiv plötzlich ganz koboldmäßig hervorlugt und wieder abtaucht und gleich wieder auftaucht. Ganz leise übrigens. Und dann sind wir ganz schnell wieder im Forte-Bereich. Dieser permanente Wechsel in der Dynamik bringt auch etwas Bedrohliches mit sich und das Gefühl von Unruhe. Der zweite Satz ist ganz klassisch ein Andante. Diese Vortragsbezeichnung bedeutet übersetzt, dass die Musik hier langsam gehend sein soll. In diesem Fall aber finde ich, es ist eher stachsend als gehend, was an den Wiederholungstönen in den Hörnern liegt. Immer wieder schieben sich Dissonanzen in den Streicherklang. Ich mag diesen Satz so sehr, weil er mich an eine zauberhafte Tropfsteinhöhle erinnert. Alles voller musikalischer Stalaktiten für mich und ziemlich schattig. Und auch hier haben wir wieder das Seufzen. Über den dritten Satz hat Mozart Menuett drüber geschrieben. Mag sein, dass es ein Menuett ist, aber ein ziemlich wütendes, finde ich. Der synkopierte Rhythmus, die Molltonart, alles zusammen hat wenig mit einem höfischen Tanz zu tun. Gut, es gibt auch die friedlichen Momente, hier zum Beispiel im Trio. Übrigens ist das auch der Form geschuldet, denn der Mittelteil in einem Menuettsatz ist oft Kontrastprogramm zum Beginn und zum Ende. Aber insgesamt hat der dritte Satz doch eher einen gereizten Charakter. Und so geht's zunächst auch weiter mit dem so bekannten Beginn des Finalsatzes. Mozart zündet hier die Lunte. So ein rasch aufsteigendes Motiv wird auch Mannheimer Rakete genannt, weil einige Komponisten aus Mannheim Mitte des 18. Jahrhunderts gerne mit so einer Art von Motiv gearbeitet haben, um ein Stück quasi zu zünden. Die Sinfonie Nummer 40 in G-Moll wäre aber kein echter Mozart, wenn wir nicht noch so einen typischen Mozart-Moment geschenkt bekommen würden. So eine schmerzhafte Schönheit. Auf schroffem Gelände wächst nämlich das hier. Und trotzdem, die Mollstimmung, die Grundfarbe in diesem Werk, bleibt bis zum Schluss und gibt ihm eine absolute Sonderstellung innerhalb der Mozart-Sinfonien. Das ist auch Musik von Mozart, gespielt auf einer Glasharmonika. Das ist ein wirklich wildes Instrument, das der amerikanische Erfinder Benjamin Franklin entwickelt hat. Genau, der mit dem Blitzableiter. Prinzip ist einfach. Mehrere Glasschalen unterschiedlicher Größe stecken auf einer Art waagrechtem Dönerspieß und werden durch ein Fußpedal gedreht. Hält man nun befeuchtete Finger dagegen, gibt es Töne. Schöne Töne machen bzw. richtig konzerttauglich auf der Glasharmonika spielen, können heutzutage aber kaum noch eine Handvoll Musikerinnen und Musiker. Das ist zu Mozarts Zeit auch nicht viel anders. Damals erobert vor allem eine junge Künstlerin die Bühnen Europas. Marianne Kirchgässner ist ihr Name und sie ist blind. Das zusammen mit ihrem bezaubernden Spiel und dem sphärischen Klang der Glasharmonika machen sie im späten 18. Jahrhundert geradezu zu einem Mythos. Mozart ist ebenfalls beeindruckt und schreibt zwei Werke für sie. Ein Quintett und eben dieses Adagio für Glasharmonika. Im Konzert mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin spielt es Christa Schönfeldinger, die heute zu den Stars der Glasharmonika zählt. Der Komponist und Dirigent Jörg Wiedmann hört sie 2006 Mozart spielen und komponiert ebenfalls für Glasharmonika. 2007 wird dieses Werk bei den Salzburger Festspielen unter Pierre Boulez uraufgeführt. Harmonika heißt es, eben weil es für Glasharmonika komponiert ist. Aber nicht nur für Glasharmonika. Wiedmann stellt ihr ein ganzes Orchester zur Seite. Und das ist sehr besonders, weil die Glasharmonika sich auch in ihrer Blütezeit, also im 18. Jahrhundert, absolut nicht als Soloinstrument gegen ein Orchester durchsetzen kann. Aber Jörg Wiedmann ist nun mal nicht nur ein Mozart-Verehrer, sondern gewissermaßen auch Mozart-Erbe. Und mit großer Genialität im Blut lässt er ein ganzes Orchester durch den Zauber der Glasharmonika schwerelos werden. Ein ganzes Orchester. Zunächst stellt Wiedmann die Glasharmonika selbst vor. Und dann kommt ein Akkordeon dazu, bisschen wie ein Windhauch. Dieses Stück ist, als würde man Eisblumen beim Wachsen zuschauen. Immer neue Verästelungen, das Ganze wird größer, aber dadurch nicht massiver. Es bleibt transparent und glitzernd. Das hat mich übrigens mit am meisten beeindruckt, zu welch silbernen Klängen all diese verschiedenen Instrumente fähig sind. Hier zeigt sich die wahnsinnige Gabe von Jörg Wiedmann, mit Klangfarben umzugehen. Wie aus dem Nichts bauen sich Klänge auf und ebben wieder ab. Und noch ein Highlight. Die Solistin steuert noch Vokalisen bei. Sie summt mit. Und auch dieses Element ist eine weitere glitzernde Facette, die wie ein Puzzlestein an ihren Platz fällt. Übrigens werden hier auch Klänge mit experimentellen Spieltechniken geschaffen. Also bei der Geige wird auch hinter dem Steg gespielt, da wo sonst nicht gestrichen wird. Oder es wird mit einer Scheckkarte über die Harfenseiten gestrichen und im Klavierkorpus wird an den Seiten gezupft. Für mich ist Harmonika das Stück dieses Konzerts. Und so modern es ist, so greift es auch nach Mozart. Und deshalb passt auch die Linzer Sinfonie von Mozart wiederum perfekt als letzter Programmpunkt. Was macht man, wenn man gerade mal keine Sinfonie bei sich hat? Man schreibt sich schnell eine. Mozart und seine Frau Constanze sind gerade auf dem Rückweg von Salzburg nach Wien und in Linz bittet Graf Thun das Ehepaar um einen Besuch. Und weil er eben ein Gönner Mozarts ist, wird Station gemacht. Am 30. Oktober 1783 ist das. Jetzt will der Graf aber gerne ein Konzert geben, und zwar schon am 4. November. Nur Mozart hat eben keine einzige Sinfonie bei sich und so bleiben ihm knapp 3 Tage, um eine neue zu schreiben. Tja, und das macht er dann eben. Eine langsame Einleitung eröffnet die Sinfonie. Das ist kein Standard. Häufiger beginnen Sinfonien schwungvoll und schnell. Das wird hier aber noch, nämlich mit dem ersten Thema. Rhythmisch nimmt das gut mit. Ist jetzt nicht unbedingt das, was einem zum Nachsingen im Ohr bleibt, aber es macht Raum auf, damit sich im Orchester was entwickeln kann. Mir gefällt gut, dass diese Sinfonie auch immer etwas den Operngestus hat. Charmant, voller Schwung und Dynamik und es passiert immer was. So, Vorhang, erster Akt. Ich meine natürlich, das war der erste Satz. Und der zweite ist erwartungsgemäß sehr lyrisch und in F-Dur. Die Melodie ist etwas schleppend, was auch am Siciliano-Rhythmus liegt. Ein Siciliano ist eigentlich eine Tanzform aus Sizilien, meistens in Dur und im Sechs-Achtel-Takt. Das klingt wiegend und sehr eingängig und es ist was fürs Herz. Und da sind wir auch schon wieder bei Mozart und der Oper. Ein Siciliano wurde nämlich früher gerne mal in Opern eingebaut, aber in Instrumentalstücken findet sich das auch, dann eben im zweiten Satz. Der dritte Satz ist ein lebhaftes Menuett mit anschließendem Trio. Das ist ganz typisch für klassische Sinfonien, hatten wir vorhin auch schon mal. Das Trio ist gegensätzlich wieder viel weicher und verträumter und ein Geschenk an die Holzbläser. Springen wir in den Finalsatz. Auch hier sind wir gar nicht weit weg von der Oper. Der Satz geht so schwungvoll los, dass man sich fast schon an eine Mozart-Ouvertüre erinnert fühlt. Erst anschleichen, dann anspringen. Wir haben wieder diese starken dynamischen Kontraste und einen Wechsel aus Licht und Schatten. Genau wie wir es auch in einer Ouvertüre kennen. Einzelne Themen werden miteinander verbunden und die wichtigsten Charaktere vorgestellt. Und genau hier liegt auch die Schwierigkeit in der Interpretation. Dieser ständige Wechsel. Diese Musik fordert permanentes Wachsein und ganz schnelles Umschalten zwischen tobender Energie und sanftem Lächeln. Auf euch wartet ein zauberhaft schwereloses Konzertprogramm, das ihr so sicher selten zu hören bekommt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Konzertabend.